So, ist schon was zu hören oder ist noch Reklame? Ja, guten Morgen. Es ist heute irgendwie ganz anders, weil ich bin zweimal eingeteilt für Predigt, für Kindergottesdienst. Dachte mir, Mensch, aber den Bericht, den wir aus der Bibel heute haben, der ist für alle ganz gut, denke ich. Und der Klaus, der hat es sogar schon angesprochen. Das ist, so wirkt der Heilige Geist, genau. Ja, zu Beginn beten wir beim Kindergottesdienst. Normalerweise macht es eins der Kinder oder mehrere. Das mache ich jetzt, weil schon später. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können. Und vieles, was ich schon jetzt gehört und erlebt habe mit meinen Geschwistern zusammen, das ist das, was ich gestrichen habe. Und das war dir wichtig, deswegen ist es jetzt nochmal gekommen. Dafür bin ich besonders dankbar, dass du bei dem festhältst, was dir wichtig ist, weil du setzt um, was du dir vorgenommen hast. So können wir es nachlesen und wir wollen dich loben und preisen. Amen. Ja, das ist jetzt so mein Outfit beim Kindergottesdienst, das nehme ich eigentlich immer ganz gerne. Das rote Hemd und diese Jacke, die kann ich dann oben immer da an den Ständer hängen, da haben wir so einen Haken, der fehlt jetzt hier. Aber die ist jetzt nur nicht gerade weiß, aber sie ist hell. Und wenn es denn darum geht, ja, wie ist das jetzt mit der Sünde? Knallrotes Hemd, die Sünde, blutrot, kann man auch nachlesen im Jeremia, machen wir jetzt nicht. Wenn eure Sünde rot ist wie Karmesin, soll es doch schneeweiß werden. Ja, wie macht man das? Das Hemd wegschmeißen? Also die Sünde ist immer da. Ich werde immer sündigen. Aber die Sünde schlechthin, die kann ich einfach dadurch bedecken, dass ich Jesus anziehe. Ganz einfach Jesus annehmen und meine Sünde ist bedeckt. Deswegen mag ich dieses rote Hemd beim Kindergottesdienst anziehen und die helle Jacke, falls das mal wieder zu erklären wäre. Gut, was wir heute als Bericht aus der Bibel haben, das ist Jesus im Tempel. Und da geht es um die Gemeinschaft. Jesus war die Gemeinschaft mit seinem Vater ganz wichtig. Der ist in diese irdische Familie gekommen und ist als jüdisches Kind, als jüdischer Junge aufgewachsen. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das so, die kleinen Jungs, die sind so bis zum Alter von 3 Jahren etwa bloß bei der Mama und werden da unterrichtet in Sprechen vor allen Dingen und sich benehmen. Und dann ab 3 Jahren fangen die Jungs an, beim Vater im Handwerk, normalerweise Handwerk, mitzuarbeiten. Das heißt also, wir haben einen Zimmermann auf der Walz, der hat dann sein Zimmermannshandwerk gelernt, schon als Halbhoher. Und das, was wir heute als Bericht haben, können wir das jetzt mal an die Wand schmeißen? Genau, also da geht es dann um so einen ähnlichen Buchstaben wie da. Das ist jetzt Deutsch allerdings, sieht nur ein bisschen hebräisch aus. Die Perashtehe wird noch Schwierigkeiten haben, diese Buchstaben zu entziffern, aber die Yara wird es lesen können. Da steht, der Herr ist unser Gott. Also da muss man ein bisschen gucken, sieht ein bisschen hebräisch aus. Gehen wir weiter. Das sind diese Torarollen, so sehen die aus. Die sind manchmal ganz schick verpackt in solchen Beuteln, damit sie eben keinen Schaden nehmen. Und die Dinger, die werden dann so aufgewickelt und dann von rechts nach links gelesen. Dann wickelt man da so vor sich hin und liest da drin. So sehen die aus. Und oben haben wir keinen Beamer, da haben wir immer einen Zettel, dann reichen wir den so rum. Wir haben eine Geschichte in 6 Bildern. Und zwar, Jesus ist jetzt mittlerweile 12 Jahre alt. Es ist das Passafest im Frühjahr. Und Jesus ist also dabei, dass er ein Bar Mitzwa wird. Ein Sohn des Gesetzes. Bar Mitzwa heißt Sohn des Gebotes oder des Gesetzes und es ist normalerweise mit 13. Ist er im Dezember irgendwie geboren, also Ende des Jahres und jetzt ist Frühjahr und er ist mitten in diesen Vorbereitungen für seine Bar Mitzwa zu Hause in Nazareth. Jetzt kommt aber das Passafest und es ist so, dass die jüdischen Männer, mindestens die jüdischen Männer, im Jahr einmal nach Jerusalem pilgern sollen, um das Passafest zu feiern. Aber nur ist es so, der Papa ist weg und die marschieren dann da los. Die Familie dabei zu haben, ist natürlich viel schöner. Deswegen ziehen die Familien los. Die sammeln sich denn hier in Nazareth. In dem Falle, ich habe jetzt leider keine Landkarte mehr gefunden, Nazareth ist im Norden von Israel und die mussten bis ziemlich in den Süden und die Entfernung von Nazareth nach Jerusalem sind 100 Kilometer. Da fährt man bei den heutigen Straßenverhältnissen so 2 Stunden. Damals ist man 5 Tage gelaufen. Ich weiß nicht, bist du auf der Walz immer zu Fuß unterwegs? Eher nicht. Aber was war deine längste Strecke? Ja. So 15, 20 Kilometer so? Nicht jeden Tag. Okay, das ist nämlich so etwa die Entfernung, die man als normaler Fußgänger je nach Gelände zurücklegt. 20 bis 30 Kilometer am Tag. Das heißt, die waren 5 Tage unterwegs. Von Nazareth, ein bisschen hügelig, kann man runter ins Jordantal bis Jericho, geht es ziemlich gerade. Und von da aus geht es dann 1000 Höhenmeter hoch nach Jerusalem. Auf 20 Kilometer, also erstmal schon am Schnaufen. Also die Pilgerreise, die ziehen los, da gibt es dann den Psalm 128, das ist ein Psalmlied für die Pilgerreise nach Jerusalem, steht da drin, das werden die dann vielleicht gesungen haben. Und warum ist da so eine Horde unterwegs? Als Schutz, ganz genau. Also da waren damals die Räuber an allen Wegecken, wir lesen ja auch von dem, der bei Jericho da unter die Räuber gefallen ist. Und deswegen, die haben sich einfach dadurch auch geschützt. Übrigens, ihr dürft auch essen, ja? Und ihr könnt vielleicht dem Wolfgang und dem Dieter da hinten noch was bringen, die sitzen ein bisschen abseits, weil der Wolfgang mit seinem Hundi, der kommt da immer so ein bisschen schwer vor. Und beim Kindergottesdienst haben wir auch immer Helfer, der Tobi wollte eigentlich helfen und Äpfel schneiden, jetzt sitzt er da hinten, kommt aber. Genau, und während ich so diese Geschichte erzähle, normalerweise wird dann auch gegessen und in dem Fall auch getrunken. Wir haben also ein bisschen Wasser hier. Falls jemand Durst hat, er bediene sich bitte. Also auch die etwas weiter hinteren Reihen, die dürfen sich gerne hier vorne bedienen. Also nicht alles alleine auffuttern, sondern einmal zum Wolfgang bitte. Danke. Und vielleicht den anderen auch was abgeben. Gut, also die sind losmarschiert, 5 Tage nach Jerusalem und kommen in Jerusalem noch irgendwann an. Und es war damals nicht zu übersehen. Herodes der Große, der Jesus als Baby hat verfolgen lassen, war ja mittlerweile schon lange tot. Und sein Sohn, der Herodes Antipas, der war Herrscher seiner Zeit, aber der Palast, der stand ja noch, der war ja noch nicht kaputt. Also die Römer hatten den noch nicht zerstört, kommt ja erst ein paar Jahre später. Was war denn so besonders an dem Tempel? Naja, der war riesig. Der war etwa 50 Meter hoch und der war mit Goldplatten belegt. Also nicht Blattgold, sondern richtig Goldplatten angenagelt. Das heißt, wenn die Sonne am Scheinen war, und das tut es da öfter mal, dann konnte man den einfach nie angucken, weil er so hell die Sonne wieder gestrahlt hat. Also den haben sie schon von Weitem gesehen und oh, jetzt endlich Jerusalem, wir kommen an. Dann ist im inneren Bezirk nachher die ganze, werden die Opfer gebracht. Das ist unser Bild Nummer 3 und da geht es dann auch recht zu. Der Tempelbezirk zu dem Zeitpunkt, als Jesus da mit 12 Jahren hinmarschiert ist, der war etwa so groß wie 19 Fußballfelder. Das ist groß. Da passen auch ein Haufen Leute rein. Und es gibt Schätzungen, dass es so 120.000 Leute mindestens immer da waren, aber auch bis zu 500.000 Menschen da durch den Tempel durchgegangen sind und die Opfergaben gebracht haben. Das ist richtig viel Menschen. Brückhausen hat keine 20.000. Also 10-mal mehr als in Brückhausen wohnen. So, also, Jesus ist mitten dabei bei diesen Opfergaben, ist ja alles vorgeschrieben, kann man nachlesen, in den Gesetzen, die Mose überliefert hat oder aufgeschrieben hat. nach den Anweisungen Gottes selbst. Und dann sind, wenn da so richtig viele Menschen da waren, bis zu 18.000 Lämmer geopfert worden. Das ist auch ganz schön viel. Und das alles zum Passafest und danach gab es noch das Fest der ungesäuerten Brote. Also der ganze Ablauf hat so eine Woche, eine gute Woche, 8 Tage gedauert. Ja, und irgendwann geht es dann wieder zurück, 5 Tage nach Jerusalem von Nazareth, jetzt die 5 Tage wieder zurück, die marschieren los. Und da hinzu, da haben sie sich ja alle gesammelt und dann wird einigermaßen organisiert abgelaufen sein und zurück zu, da geht es dann, also Emor Quam und zack, die ersten sind schon weg. Andere sind noch da, weil sie sich dann noch mit den Leuten aus Nachbargegend da irgendwie, weil sie da mal gewohnt haben, unterhalten wollen. So, und wer fehlt, ist Jesus. Etwa eine Tagesreise von Jerusalem entfernt, also wieder in Jericho unten, merken Josef und Maria, der Kerl fehlt. Alle anderen sind da, die Brüder, die Schwestern. Na, wo ist der Große? So, also von Jericho, 1000 Höhenmeter wieder hoch, 23 Kilometer, nochmal ein Tag und sie suchen in Jerusalem. Und wie lange, weiß das einer noch? 3 Tage. Warum wohl 3 Tage? Viele Leute, aber diese 3 Tage, die 3 Tage sind wichtig. Also nach 3 Tagen erscheint er wieder. Also das ist genauso wie zur Kreuzigung, Auferstehung. Das ist so eine Art prophetische Geschichte, wo Jesus dann wieder gefunden wird. So, und sie entdecken ihn nach diesen 3 Tagen im Tempel mit so einer Rolle. Ja, kann man jetzt sehen, den Jesus von hinten mit der Rolle. Hier, da. Und er unterhält sich mit den Gesetzeslehrern. Stellt Fragen, gibt Antworten und alle sind ganz schön erstaunt. Der Halbhohe da, der ist ja noch nicht mal ein Bar Mitzwa, der lernt zwar, aber Donnerwetter, der hat aber richtig gelernt. Gibt also die passenden Antworten, kennt sich aus und stellt Fragen, die vielleicht die Gesetzeslehrer auch in Verlegenheit gebracht haben. Also falls jemand mal auf die Idee kommt, Kindergottesdienst zu machen, das kann sein, dass man da eine Frage gestellt bekommt, die einen in Verlegenheit bringt. Das ist nicht ausgeschlossen. Da ist ja so ein Kandidat hier vorne rechts bei mir. Der Simon, der ist jetzt heute nicht da. Nee, der stellt dann auch manchmal Fragen, wo er sagt, Donnerwetter, also da muss man dann schon 3-mal überlegen. Brauchst du ein paar Erdnüsse?
Unbedingt.
Genau. Abfallteller haben wir jetzt keine mehr. Schade. Na gut. Ja, und da entdecken sie ihn und sind selbst ganz erstaunt, nehmen sich den Großen also auf die Seite und sagen, meine Herren, wir haben jetzt hier 3 Tage nach dir gesucht, hättest du mal Bescheid sagen können. Und Jesus' Antwort, die ist ganz erstaunlich. Er sagt dann, ja, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Das ist das, was der Klaus vorhin sagte, dass Gott diese Beziehung zu uns möchte. Und die hat er natürlich zu Jesus auch gehabt als seinem Sohn. Und Jesus wollte diese Beziehung pflegen. Und er ist im Tempel gewesen, da wo das Heiligtum war, das Allerheiligste. Da durfte er zwar nicht rein, aber er durfte mit den Gesetzeslehrern das, was alles aufgeschrieben war, besprechen. Aber unser letztes und sechstes Bild, nachdem er diese Antwort gegeben hat, wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist, geht er mit seinen Eltern zurück und ist ihnen gehorsam. Tolle Sache. Wo finden wir das Ganze? Und ich ermutige die Kinder immer, dass sie dann nachlesen. Ja, stimmt das auch, was der da mit der langen Nase erzählt hat? Das steht also in Lukas 2. Ab Vers 41. So, willst du das vorlesen? Mikrofon. Lukas 2, Abvers 41. Ja, hau rein.
Jedes Jahr zum Passafest zogen seine Eltern nach Jerusalem hinauf. Als Jesus 12 Jahre alt war, nahmen sie auch wieder am Fest teil. Nach den Feierlichkeiten machten sie sich auf den Heimatweg nach Nazareth. Doch Jesus blieb in Jerusalem zurück. Zuerst vermissten seine Eltern ihn nicht, weil sie annahmen, dass er sich bei Freunden unter den anderen Reisenden befand. Doch als er am Abend immer noch nicht erschien, begannen sie bei ihren Verwandten und Freunden nach ihm zu fragen. Da sie ihn nirgends finden konnten, kehrten sie nach Jerusalem zurück, um dort nach ihm zu suchen. Nach 3 Tagen endlich entdeckten sie ihn. Er saß im Tempel, inmitten den Lehrern, hörten ihnen zu und stellten Fragen. Alle, die ihn hörten, staunten sein Verständnis und seine klugen Antworten. Seine Eltern wussten nicht, was sie davon halten sollten. Kind, sagte seine Mutter zu ihm, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich waren in schrecklicher Sorge. Wir haben dich überall gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Fragte er. Ihr hattet doch wissen müssen, dass ich im Hause meines Vaters bin. Doch die verstanden nicht, was er damit meinte. Daraufhin kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen ein gehorsamer Sohn. Seine Mutter bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen. So wuchs Jesus heran und gewann an Weisheit. Gott liebte ihn und alle, die ihn kannten, schätzten ihn sehr.
Genau, das ist also jetzt der Bericht, so wie er in Neues Leben Übersetzung drinsteht. Und ja, es ist immer wichtig, dass man selber nachliest. Man kann ja dann viel erzählen und ich kann da was drumherum schmücken, so irgendwie ausdenken. Wichtig ist, dass wir selber mal nachlesen. So, und dann ist eine Sache, was wir immer ganz gerne machen, dass wir auch spielen. Normalerweise würden wir angefangen haben mit dem, wer kommt am Tempeldiener vorbei. Das sehe ja dann so aus, der Tempeldiener steht mit dem Rücken zu den Kindern und die Kinder müssen sich anschleichen und vorbeikommen. So, machen wir jetzt nicht, hätten zwar Platz, aber das nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Und immer, wenn ich mich umdrehe und ein Kind bewegt sich, hat es verloren, muss wieder zurück. Können wir irgendwann mal machen. Aber was wir spielen können, und da ist jetzt Elektronik tabu. Haben wir da das nächste Bild schon? Genau. Erklärst du das mal bitte?
Also jeder, der eine Bibel dabei hat, nimmt seine Bibel und
Papier.
Hält sie hoch. Und dann wird irgendjemand eine Bibelstelle sagen.
Das bin ich dann.
Und wir müssen dann, wenn der Eckmar sagt, los, dürfen wir die Bibel runternehmen und müssen nach der Stelle suchen. Und wenn wir sie haben, müssen wir vorlesen.
Genau so ist es. Und wenn ich jetzt sage, Psalm 119, Vers 105, dann platzt der Theo raus mit. Genau, kennt er auswendig, weiß ich, gilt aber nicht. Also du müsstest dann wirklich aufblättern und sagen, Psalm 119 und dann vorlesen. Das darf auch gerne in Englisch, in Chinesisch, in Portugiesisch, in Russisch, mir egal, vorgelesen werden. Hauptsache, Bibel hoch, es geht los und nicht elektronisch, sondern Papier und dann vorlesen. Genau, dann fangen wir mal an mit 2. Mose 20, die Verse 2 und 3. Los! Achso, falls jemand nur elektronisch dabei ist und meine aus... Genau, das ist nämlich eins von den Geboten. Also wer braucht jetzt, weil er elektronisch da ist, noch eine Papierbibel? Niemand? Gut. Ach so, was bloß das Neue Testament. Ja, also das war eins von den Geboten, das musste Jesus natürlich auswendig lernen, haben wir ja jetzt hier gesehen auf dem Bild Nummer 5, wo er sich darüber unterhalten hat. Das ist alles noch ganz eingängig. So, und dann haben wir jetzt 5. Mose 5, Vers 16. Los!
Na? Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr, dein Gott, dir befohlen hat. Dann wird es dir gut gehen und du wirst lange mit dem Land, in dem Land leben, das der Herr, dein Gott, dir gibt.
Genau. Ehre deinen Vater und deine Mutter, wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat, damit deine Tage lange wären und es dir gut geht in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Das hat er dann beherzigt, weil er ist mit ihnen zurückgegangen. Er hat sie geehrt, dadurch, dass er eben sich untergeordnet hat. Der Schöpfer, das Wort, der ein Universum geschaffen hat, ordnet sich diesen zwei Menschen unter. So, und jetzt haben wir 2. Mose 20,12.
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt.
Ja, steht zweimal drin, wird wohl wichtig sein. Also die 10 Gebote stehen zweimal drin. Werden das zweite Mal erwähnt im 5. Mose, das haben wir zuerst gelesen. Also wird wohl irgendwie wichtig sein, wenn Sachen mehrfach drin vorkommen. Ja, dann gibt es noch so Zuspruch. Das ist zum Beispiel in Jesaja 41, 13. Ja, das ist gut. Was wir normalerweise machen, es gibt dann immer irgendwie einen Milky Way oder einen Snickers, was ist dir lieber? du hattest, glaube ich, auch schon einen. So, vielleicht wollt ihr euch zu zweit zusammentun. Meine, ihr seid eigentlich chancenlos hier. Vielleicht, vielleicht tut sich die Silke mit wem anders zusammen, der denn auch einen Milky Way möchte. Na, okay. Ja, gibt es dann normalerweise sowas? Ja, Jesaja, da wird ja von Jesus eigentlich schon drin prophezeit. Inwiefern er das den Lehrern schon so unterschwellig beigebracht hat, wissen wir nicht, steht nicht in der Bibel. Könnte aber sein, dass der ein paar Fragen gestellt hat, wo die drüber nachgedacht haben. Deswegen ist es wert, dass wir drüber nachdenken. Und eine Sache, die... Ja, da muss ich selber mal schlucken, weil da unsere Große fast verstorben wäre. Das war ein Spruch, den ich empfangen habe. Das ist Josua 1, Vers 9. Der Silke werden wir die Seiten mit Haushaltsgummi zusammenbinden. Jawohl, das ist es. Und das war für mich ganz wichtig. Meine, magst du vielleicht ein Bounty oder ein Twix? Bounty. Achtung. So. Der ist groß, der fängt's. Genau, das war für mich ganz wichtig, dieses Josua 1, Vers 9, als ich da im Krankenhaus war. Also war schon lebensbedrohlich und ja, das hat mir Mut gegeben. Dann gibt es die Sprüche 29, den Vers 25. Ja, du hast jetzt hier die Bibel nicht hochgehabt. Also nochmal zurück. Also. So, also Bibel hoch, ne? Und dann Sprüche 29, 25, los geht's. Jawohl. Ein Twix, okay. Achtung. Jo, dann gibt es den 1. Samuel 2, den Vers 2. Oh, da hör aber schnell. Vers 2, ja.
Keiner ist heilig wie der Herr, keiner außer dir, kein Fels ist Gott wie unser Gott.
Genau, keiner ist so heilig wie der Herr, denn außer dir ist keiner und kein Fels ist wie unser Gott. Jetzt kannst du denn irgendwie einen Snickers nachher eintauschen? Ja. Gut, eintauschen, dann kriegst du davon zwei und kannst du denn irgendwem nachher einen abgeben. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit, dass man teilt, ne? So. Ja, diesen Fels. Gottes Wort ist ja so stark wie ein Hammer, der Felsen zerspringt, aber letztendlich, unser Gott ist ein Fels und den zerkloppt keiner. Also wenn ich da drauf stehe, singen wir ja mit den Kindern manchmal, der Fels, auf dem ich stehe. Und ja, das werde ich jetzt mal einfach vorlesen, Psalm 62, die Verse 2 und 3, da wird es mit dem Felsen nochmal betont, nur auf Gott vertraut still meine Seele, von ihm kommt meine Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Festung, ich werde kaum wanken. Und da gibt es noch mehr Felsenstellen und so andere Sachen, das wäre dann Sprüche 18, Vers 10. Das machen wir noch. Jawohl, ein fester Turm ist der Name des Herrn, zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Was darf ich dir anbieten? Mars haben wir nicht, aber sowas da. Schmeißen wir mal nicht. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Also letztendlich ist es immer wieder die Frage, wie sollen wir beten, ohne Unterlass. Schwierig. Also, wenn ich unter der Dusche bin, mag es ja noch gehen. Wenn ich jetzt mit einem Kunden telefoniere in der Firma, schwierig. Aber manchmal brauchst du auch da ein Gebet, wenn du jetzt mit Menschen sprichst, wenn es die Kundschaft ist. Und eins der hilfreichsten Gebete ist: Jesus, hilf. Und das ist dieser Name des Herrn, dieser feste Turm, auf den ich mich verlassen kann. Und ich muss dann halt eben bloß dann noch richtig hinhören, dass ich die richtige Antwort gebe. Also nicht die patzige, die so als Preuß bei mir rauskäme, sondern sehr hilfreich für den Menschen am anderen Ende vom Telefon. Nicht Mensch, liest doch erstmal ein Handbuch, sondern ihn geschickt hinführen, dass er dann, ja. Ist eigentlich nicht anders als bei uns, weil wir sollen ja auch geschickt hingeführt werden, dass wir die Bibel lesen. So. Genau. Jetzt gehen wir mal ins Neue Testament. Dann nehmen wir mal Hebräer 11, den Vers 1. Das ist deswegen wichtig, weil viele den auswendig kennen. Ja, ich habe ein bisschen verstanden, nicht alles, aber das haut schon hin. Mehr Kokos oder mehr Erdnuss? So, genau. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ganz wichtig, das ist einer von den Versen, die es lohnt, sich auswendig zu merken. Ohne Bibel hoch, also immer dabei. Weil es gibt ja Leute, die sagen, Glauben heißt nicht wissen. Von der Definition her einfach falsch. Es ist tatsächlich ein Wissen um die Dinge, die unsichtbar sind und die durch meinen Glauben in die Wirklichkeit umgesetzt werden. Das ist ganz wichtig. Der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. So, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier ein bisschen Gas geben. Dann habe ich noch ein paar spannende Geschichten, zum Beispiel, wo ihr aber das findet. Die Klagelieder 3, den Vers 38. Also schnell findet, so meine ich. Ja, ja. Da muss sie dann zweimal schlucken. Twix?
Nein, Snickers.
Gut. Kommt nicht aus dem Mund des Höchsten das Böse und das Gute hervor? Schon stramm. Aber da muss man auch mal wissen, in welchem Zusammenhang werden denn die Sachen dann gesagt. Das wird auch in Jesaja 45,7, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich, der Herr, bin es, der das alles wirkt, sagt Gott. Da musst du dir noch erstmal zweimal überlegen, was hat denn das jetzt zu bedeuten, das Unheil von Gott? Naja, wenn man schaut, wie die sich damals verhalten haben, sich abgewandt haben, Götzen angebetet, dann ist schon klar, warum das so war. Aber es gibt auch, jetzt sind wir wieder bei Bibel hoch, beim Psalm 103, die Verse 1 bis 3, wo der Psalmist etwas aussagt.
Hast du es aufgeschlagen?
Eins bis drei.
Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, dein heiliger Name. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen.
Jawohl. Okay. Achso, hast ja schon zwei davon. Nee, dann toll. Ja, gut. Ja. Also, der David nimmt Sachen voraus, die dann nachher später noch kommen. Und wo der Jesaja allerdings, er sagt ja, der Herr spricht, ich bringe euch das Unheil. Das werde ich euch jetzt wieder vorlesen. Das ist Jesaja 53, der Vers 5. Und das ist die Prophezeiung auf Jesus hin. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden, sagt derselbe Jesaja. Über den Gottesknecht, der kommt. Der steht im Tempel als Zwölfjähriger. Und Jesaja, das ist ja eine der ganz wichtigen Rollen gewesen. Inwiefern er da Fragen gestellt hat, wo die Gesetzeslehrer dann nicht mehr Bescheid wussten, das wissen wir nicht. Aber vielleicht hat er nach diesem Gottesknecht gefragt. Wohl wissend, dass er das ist und sein wird. Ja, und der Petrus, der schreibt dann nachher an seine Gemeinde, in 1. Petrus 2,24. Jetzt gilt's. Entschuldigung, Werner, ich habe das jetzt umgedreht mit Rot und Schwarz, aber... Genau. Vergangenheit. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Es ist vollbracht. Und wenn es vollbracht ist, ist vollbracht. Dann muss ich ja nichts mehr dazu tun. Und wenn ich ja was dazu tue, dann nehme ich eigentlich was weg. Achso, du kriegst jetzt noch, du wolltest... Bounty? So. Genau. Ja, wenn es vollbracht ist, ist vollbracht. Ich kann da nichts zutun und ich kann da auch nichts wegnehmen von dem, dass ich sage, ich müsste da noch irgendwie oder nee, das reicht nicht. Es ist vollbracht. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. So. Ja, aber annehmen müssen wir das und damit will ich dann auch zum Schluss kommen. Und zwar ist es... vorausgesagt in Joel 3 im Vers 5. Genau. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und das hat der Paulus an seine Römer geschrieben. Bist du nur am Suchen, den Joel? Ah ja. Ja, die ist schwer zu finden, der ist gar nicht so groß, aber da steht ein Haufen drin. Ja, in Römer 10, Vers 13 heißt es dann, da wird nämlich zitiert aus Joel, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und das ist der Zuruf, Römer 10, Vers 13, habe ich schon vorgelesen. Da wird der Joel nämlich zitiert, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Und das ist der Zuruf, den wir auch heute haben. Jesus ist der Name schlechthin. Jesus hilf, ein klasse Gebet. Und danke Jesus, ist auch ein klasse Gebet. Dann kannst du ohne Unterlass beten. Und der diesen Namen annimmt, der wird errettet werden. Falls es jemand noch nicht getan hat, die herzliche Einladung, nehmt diesen Namen an, diesen Namen Jesus. Und ja, wenn du den angenommen hast und sagst, ich möchte da mehr drüber lernen, ich kenne da noch nicht so viel, im Kindergottesdienst gibt es da immer Gelegenheit. Danke, Vater im Himmel, dass wir hier Gemeinde haben und ja zusammen dein Wort lesen können. Und es ist so viel, was da drin steht. Das alles auswendig lernen, das wäre ein schönes Ziel, aber letztendlich sind wir dankbar für die Bibel, die wir haben, dass wir da nachlesen können. Wir danken dir für die Zeit, die wir hier miteinander hatten, die wir noch miteinander haben. Und wir schauen nach vorne. Das, was hinter uns liegt, das ist Vergangenheit, aus der können wir lernen, für das, was vor uns liegt. Und deinen Plan, deinen Willen, den wollen wir erkennen. Amen. Danke euch fürs